Wir beschäftigen uns weiter mit unseren Sendschreiben. Und zwar sind das ja die 7 Briefe von Jesus, die wir in der Offenbarung finden. Und wir haben uns schon mit 2 Sendschreiben beschäftigt, nämlich Ephesus und Smyrna. Und heute ist das 3. Sendschreiben an der Reihe, nämlich Pergamon. Und ich hoffe, dass die Präsentation funktioniert. Ist da? Wenn es auftaucht, dann taucht es auf, sonst machen wir es halt ohne, klappt auch. Und wenn wir uns so angucken, wie die 3 Städte zusammenliegen, so an einer großen Handelsroute, dann sehen wir, dass wie die Sendschreiben aufgebaut sind, wirklich auch dieser Route entlang folgt. Zuerst Ephesus, Smyrna, Pergamon ist ganz oben. Und dann sehen wir aber auch, wenn wir uns angucken, welche Städte wir dort haben, dass Pergamon als Stadt tatsächlich auch in der Reihenfolge, in der Rangfolge der Städte in dieser Region die 3. Stadt ist. Ephesus als die wichtigste, Smyrna, die immer versucht, so Ephesus diesen Rang streitig zu machen. Und Pergamon war eine Stadt, die auch eine große Bedeutung hatte. Nicht ganz so wie die beiden anderen, aber gerade so für die römische Verwaltung, und das wird eine Rolle spielen für den Text, von großer Bedeutung war. Und die Stadt war geprägt von sehr beeindruckender Architektur, die Stadt war geprägt von einer großen Ansammlung von Tempeln. Und vor allem finden wir in Pergamon den ersten Tempel, der einem Kaiser gewidmet worden ist. Und wir finden in Pergamon die zweitgrößte Bibliothek nach der bekannten von Alexandria. Und wer den Namen Pergamon hört, da klingelt vielleicht bei einigen oder anderen etwas. Der Begriff Pergament ist verbunden mit der Stadt Pergamon, weil das Pergament dort entweder erfunden oder zumindest so verfeinert wurde, dass es dann groß im Umlauf war als Schreibunterlage. Und es gibt noch heute eine Kleinstadt in der Türkei, die heißt Bergama. Und die ist gebaut eben unterhalb der Altstadt, der historischen Stadt Pergamon. Das Sendschreiben finden wir in der Offenbarung 2. Ich möchte dort die Verse 12 bis 17 lesen. Wer eine Bibel hat, ermutige ich immer mit aufzuschlagen. Ihr müsst Gottes Wort glauben und schauen, ob ich das auch wirklich entsprechend weitergebe. Hinten sind auch Ausleihbibeln, die man nehmen kann. Offenbarung 2, 12 bis 17. Da schreibt oder diktiert Jesus: An den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibt, so spricht er, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt: Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Aber ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Bileams festhalten. Bileam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehr nun um, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Soweit der Text für heute. Ich möchte jetzt einfach im Einzelnen da durchgehen, zuerst auf Vers 13, auf den Einstieg. Das ist ja immer das, wo wir lesen, an wen ist das gerichtet und wer ist das überhaupt, der das sagt. Da ist zuerst einmal, dass Jesus sich vorstellt. Er stellt sich ja immer vor mit Bezug zu Offenbarung 1, dort, wo er präsentiert wird, in seiner ganzen Herrlichkeit. Und wir lesen in Offenbarung 1, Vers 16 über Jesus. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Also da ist eben dieses zweischneidige Schwert, von dem auch hier im Pergamon, in dem Brief an Pergamon die Rede ist. Was ist dieses zweischneidige Schwert? Zuerst einmal gibt es das auch zum Beispiel im Römischen Reich. Das war das Jus Gladii, das Recht des Schwertes, das die Römer für sich in Anspruch nahmen. Sie waren die einzigen, die im Römischen Reich die Todesstrafe verhängen durften. Auch wenn Gebiete selbst verwaltet waren, durfte keiner die Todesstrafe verhängen, außer ein römischer Offizieller. Deshalb zum Beispiel wollten die Juden unbedingt, dass Pontius Pilatus die Entscheidung fällt, Jesus töten zu lassen. Das durften die Juden selber nicht. Das wäre unrechtmäßig gewesen. Also das Recht des Schwertes, von dem auch Paulus in Römer 13 spricht, das war den Römern vorbehalten. Und das war dargestellt eben durch ein zweischneidiges Schwert, die Waffe eines Soldaten. Und wir finden dieses zweischneidige Schwert auch in der Bibel an anderen Stellen wieder. Zum Beispiel in der Offenbarung 19, Vers 15. Ganz am Ende fast, kurz bevor der Sieg geschieht, als die Dunkelheit auf der Welt am größten ist, dann sehen wir, wie die Mächte der Dunkelheit versuchen, die letzten Gläubigen zu überwältigen. Und wir sehen hier in 19, Vers 15, wie Jesus kommt. Ich lese ab 14. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in reines weißes Leinen gekleidet. Jesus geht voraus. Und dann steht über ihn: Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Und das ist eben ein Bild für das Evangelium, für die gute Nachricht, für das Wort Gottes. Aus seinem Mund kam das Schwert. Und wir sehen das auch in einem anderen Buch der Bibel, im Hebräerbrief. Da finden wir das gleiche Bild auch wieder vor mit einem Schwert. Und dort wird das ganz deutlich gesagt. 4, Vers 12. Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Also, das ist das, was wie Jesus sich hier vorstellt, als derjenige, der mit seinem Wort kommt. Und sein Wort ist seine Waffe. Nicht, dass er wirklich mit einem Schwert in der Hand in die Gemeinde kommt, sondern sein Schwert ist sein Wort. Und das wird das bewirken, was es bewirken soll. Und wenn wir uns jetzt angucken, in den nächsten Abschnitten, worum es hier geht in Pergamon, da fand ich es interessant, dass das, was in Ephesus war und was in Smyrna war, beides hier zusammenkommt und vorhanden ist in Pergamon. Was war bei Ephesus das Problem? In Ephesus war das Problem ein Druck von innen. Da haben sich Leute eingeschlichen, er nennt sie nur die Nikolaiten. Wir wissen sonst nicht viel über sie. Heute werden wir ein bisschen mehr über sie lernen, weil sie hier wieder auftauchen. Auch wieder ein Druck von innen, auch in Pergamon. Und in Smyrna war es der Druck von außen. Die Bedrohung durch die, wie nennt Jesus das, die Synagoge des Satans. Durch Juden, die Christen verfolgen. Die eigentlich auf der Seite Gottes stehen sollten, aber durch ihre Handlungen eben auf der Seite des Feindes Gottes stehen. Und hier redet er im Text gleich von der Synagoge, nicht von der Synagoge, sondern vom Thron des Satans. Also wieder Verbindungen, Druck von innen, Druck von außen. In Pergamon kommt beides zusammen, sowohl Druck von innen als auch Druck von außen, mit ähnlichen Begriffen und Bildern wie bei Ephesus und Smyrna. Dann geht's weiter. Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Was ist der Thron des Satans? Ich hatte es erwähnt, in Smyrna haben wir was Ähnliches mit der Synagoge. Da war es der Druck durch die Juden. Hier ist es der Druck durch die heidnische Welt. Da sind verschiedene Sachen denkbar. Einerseits Religion. Ich habe es erwähnt, da standen viele Tempel in Pergamon. Da war ein Tempel, der dem Zeus gewidmet war. Ein gigantischer Tempel. Und ich habe ihn gesehen. Ich war nicht in Pergamon, ich war in Berlin. Und vielleicht kennt ihr dort das Pergamon-Museum. Das ist genau der Ort, wo der große Tempel des Zeus wieder aufgebaut worden ist. Der wurde abgebaut in Pergamon und in Berlin aufgebaut. Und manche denken, dass vielleicht dieser Tempel gemeint ist. Es ist wirklich ein gigantischer Tempel und sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel auch eine ganz andere bekannte Gottheit dort, Asklepios. Vielleicht uns bekannt, dieses Symbol von der Schlange, die sich um den Stab windet. Er war bekannt als Soter, der Retter, ein wunderheilender Gott. Asklepios als Retter. Und Jesus wird uns auch in der Bibel als Retter vorgestellt. Und vielleicht ist der Tempel des Asklepios gemeint. Es waren viele Tempel dort, auch der von der Athena sehr bekannt. Vielleicht aber auch die Politik. Pergamon als wichtiger Provinzort der römischen Herrschaft. Die Unterdrückung durch die fremden Herrscher, durch heidnische Herrscher. Oder es ist beides, was zusammenkommt in dem Tempel, den ich erwähnt habe, des Trajan, des Kaisers, wo man angefangen hat, die Kaiser als Götter zu verehren, wo Religion und Politik sich vermischen. Und wir sehen später in der Offenbarung, in vielen Bildern, die sehr merkwürdig sind, aber wird uns das vorgestellt, wie Politik, wie Religion und wie auch Wirtschaft zusammenspielen, Menschen in ihren Bann ziehen, eine hohe Abhängigkeit erzeugen und Menschen weg von Gott bringen. Nicht nur weg von Gott, sondern gegen Gott auflehnen. Wo eine Mischung dieser Elemente sind, die so viel Macht über uns haben, Religion, Politik und Wirtschaft, sind die drei Bereiche, die am meisten Macht über Gesellschaften entfalten. Und wenn sie drei zusammenkommen, dann wird das sehr gefährlich. Und das wird irgendwann passieren. Das sieht Johannes dort voraus. Und hier finden wir schon in diesem Kaiserkult einen ersten Vorgeschmack dafür. Und wir lesen von Antipas. In diesen Sendschreiben, der erste der Märtyrer, der erste, der gestorben ist für seinen Glauben. Wir haben heute unter Märtyrer leider eine falsche Vorstellung. Wir reden von Märtyrern oft von Terroristen, die ihr Leben geben, um andere zu töten. Aber das ist nicht der ursprüngliche Sinn, sondern Märtyrer kommen aus dem Biblischen, aus dem Christlichen. Das waren Menschen, die zu ihrem Glauben gehalten haben und die bereit waren, dafür ihr eigenes Leben zu lassen, sich töten zu lassen, die am Glauben festgehalten haben. Und Antipas ist einer dieser Märtyrer, der für den Glauben gestorben ist. Vielleicht eben in der Herausforderung vor dem Kaiserkult. Das fing in der Zeit an, wo diese Briefe geschrieben wurden. Dass man von den Menschen gefordert hat, dass sie sich zum Kaiser bekennen. Dass sie ihm Opfer bringen. Dass sie sagen, der Kaiser ist der Höchste für mich. Und alle anderen Götter müssen sich diesem Kaiser unterordnen. Und die Christen wurden auch vor Kaiserstatuen geführt und waren herausgefordert, ihm Opfer zu bringen oder ihr Leben zu verlieren. Es ist eine Frage der Loyalität. Wem bist du verpflichtet? Diese Frage darauf, wenn es hart auf hart kommt, wenn du dich entscheiden musst, wenn jemand eine Linie in den Sand zieht und sagt, rechts oder links, Kaiser oder Christus, Leben oder Tod, das war die Frage, vor der die Christen damals gestanden haben. Loyalität. Wem bist du verpflichtet? Und Jesus an einer anderen Stelle, er redet auch von dieser Frage der Loyalität. Wem gilt deine erste Verpflichtung? Und zwar in Matthäus 10, in den Versen 34 bis 39. Da sagt er, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nicht das Schwert, das er selber in der Hand hält, nicht das Schwert, das wir Christen in der Hand halten, sondern das Schwert, das die anderen in der Hand halten. Die Christen werden diesem Schwert begegnen, und das haben sie ja eben erlebt, wenn sie treu zu ihrem Glauben stehen. Und diese Entzweiung ist nicht die, die wir Christen herbeiführen, indem wir sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben, sondern wir stehen zu unserem Glauben und die anderen wenden sich von uns ab. Diese Entzweiung meint Jesus. Steh treu zu deinem Glauben und es kann passieren, dass der andere sich von dir abwendet. Aber Jesus, was er von uns erwartet, ist eine klare Position. Loyalität. Mit Jesus oder nicht? Hier gibt es kein Drittes. Es gibt nicht ein bisschen schwanger mit dem Glauben, so wie es nicht ein bisschen schwanger mit einem Baby gibt. Manchmal gibt es keinen Mittelweg. Manchmal gibt es keine Neutralität. Das haben die Christen erlebt. Entweder waren sie für Jesus, dann haben sie ihr Leben verloren. Oder sie haben sich gegen Jesus gestellt, dann haben sie scheinbar ihr Leben gewonnen und es doch verwirkt. Sie mussten sich fragen, dem Kaiser zu opfern oder das eigene Leben opfern. Auch heute sind wir immer wieder herausgefordert, uns diese Frage der Loyalität zu stellen. Soll ich Kompromisse in meinem Beruf eingehen, wenn ich weiß, dass da Dinge laufen, die nicht in Ordnung sind? Wenn ich weiß, dass dort Dinge von mir verlangt werden, die ich mit meinem Glauben nicht übereinbringen kann? Soll ich meinen Beruf riskieren, indem ich den Mund aufmache, oder halte ich die Klappe und tue die Dinge, von denen ich weiß, dass sie falsch sind, aber rette dadurch meinen Job? In der Schule, im Studium, soll ich dabei mitmachen, wenn über andere gelästert wird, wenn sie gemobbt werden? Oder soll ich den Mund aufmachen und das bedeutet, dass ich selbst Opfer werde, dass ich selbst gemobbt werde, dass ich selbst riskiere, dass man über mich lästert? Soll ich den Bruch mit meiner Familie riskieren? Wieder nicht, dass ich den Bruch von mir aus herbeiführe, nicht, dass ich sage, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber dass ich riskiere, zu meinem Glauben zu stehen, auch wenn die anderen sagen, du musst dich entscheiden, deine Familie oder dein Glaube. Wie stehen wir dann? Welche Wahl treffen wir dann? Das ist keine einfache Wahl. Ich tue nicht so, als wäre das etwas, wo man einfach mit dem Finger schnippt und dann ist alles gut. Das ist die härteste Wahl, die wir treffen können. Das sind die größten Herausforderungen, die uns im Leben begegnen. Aber Jesus, und das werden wir am Ende sehen, verbindet die Entscheidung für ihn mit einem Lohn, mit einer Belohnung. Vielleicht nicht hier. Es wird nicht immer alles gut auf dieser Welt, auch für uns nicht. Aber wir wissen, wir dürfen weiterblicken über dieses Leben hinaus, über das hinaus, was uns hier erwartet, auf das, was uns bei Jesus erwartet. Und so dürfen wir als erste Herausforderung aus diesem Text mitnehmen: Halte an Jesus fest, auch wenn großer Druck von außen auf dich wartet. Halte an Jesus fest, auch wenn großer Druck von außen auf dich wartet. Und dann erwähnt er hier die Herausforderung von innen. Ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Bileams festhalten. Bileam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Bileam und Balak und den Israeliten, vielleicht auch nicht. Ihr findet sie im 4. Buch Mose 23 und 24. Die Israeliten waren auf dem Weg ins gelobte Land. Und da waren auch andere Völker, die waren nicht begeistert davon. Und die wussten, mit diesen Israeliten wird es gefährlich. Und wir möchten sie aufhalten. Einer davon war Balak, ein König. Und er hat überlegt, wie kann ich das machen? Und er hat einen Propheten damit beauftragt, die Israeliten zu verfluchen, nämlich Bileam. Und Bileam hat das versucht und Gott hat ihn davon abgehalten. Und statt die Israeliten zu verfluchen, hat er sie gesegnet. Dreimal. Ist auch die Geschichte dort, wo der sprechende Esel auftaucht. Kennt man vielleicht noch aus der Kinderstunde. Und dann hat Balak aber nicht aufgegeben. Und Bileam, anstatt die Lektion zu lernen, dass man sich nicht gegen das Volk Gottes stellen sollte, gibt ihm einen verhängnisvollen Rat. Verhängnisvoll für das Volk Israel. Er sagt ihnen: Hey, von außen werden wir sie nicht kaputt machen. Mach es anders. Sorge dafür, dass sie sich mit euren Töchtern einlassen, dass sie an euren Götzenopfern teilnehmen, dass sie ihre Beziehung zu ihrem Gott riskieren durch ihr Verhalten. Dadurch wirst du sie schwächen. Und genau das ist passiert. Von außen war das Volk nicht zu bedrohen, weil Gott seinen Schutz über ihnen gestellt hat. Aber als sie angefangen haben, Kompromisse zu machen, als sie ihre Beziehung zu Gott riskiert haben, als sie das, was ihnen Kraft gab, riskierten, da wurden sie schwach. Und dann haben sie Probleme bekommen als Volk. Bileam mit seinem Rat schwächte die Beziehung zu Gott und damit das Volk im Inneren. Und hier warnt jetzt Jesus davor, dass die Nikolaiten genau das Gleiche tun. Also können wir vermuten, was das Problem vielleicht gewesen ist, gerade auch vor der Herausforderung dieses Kaiserkultes. Vielleicht eben der Versuch, christlichen Glauben mit dem Leben um einen herum kompatibel zu machen. Dann sagt man so gerne, wir sind errettet aus Glauben allein. Mein Verhalten spielt da nicht rein. Ich bin doch nur aus Glauben errettet. Oder wir können ja so tun, als ob wir an dem allen teilnehmen. Innerlich habe ich mich davon natürlich distanziert. Innerlich bedeutet mir das nichts, aber ich will ja den Bruch mit meinen Nachbarn nicht riskieren. Wie soll ich ihnen sonst das Evangelium bringen, wenn sie mich komplett ausschließen? Dann fangen wir an, Kompromisse zu machen. Oder dann sagt man, wir sollten nicht so gesetzlich sein, nimm das nicht so schlimm, nimm das nicht so ernst. Und am Ende ist es die alte Lüge des Teufels aus dem Paradies. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben, dass wir das wirklich so machen müssen. Sollte Gott gesagt haben, dass das wirklich so ist. Und vielleicht kennt ihr noch die alte Werbung von Coke Zero. Voller Geschmack, Zero Zucker. Und manchmal leben wir so einen Glauben Zero. Echte Erlösung, Zero Anspruch. So, wie es sein soll. Echte Erlösung, Zero Anspruch. So, wie es sein soll. Das Beste von beidem. Dann habe ich alles zusammen. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus hier für uns vorsieht. Es ist nicht dieser falsche Kompromiss, den wir eingehen sollen. Und es ist auch für uns die Wahrheit, und das war die Wahrheit in der Kirchengeschichte, Verfolgung von außen stärkte die Gemeinde oft. Sie hielt zusammen. Sie hielt noch stärker am Glauben fest als vorher. Aber Jesus sagt auch in Matthäus 12, jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde. Und keine Stadt und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Und das ist die Lektion, die wir für uns auch lernen müssen. Gefahr besteht vor allem dort, wo wir uns im Inneren auseinander bewegen, vor allem von Gott weg. Gefahr besteht dort, wo wir unsere Überzeugungen aus den falschen Motiven heraus aufgeben, aus Angst oder aus Anpassungsdruck. Und in diese Situation sagt Jesus jetzt nach Pergamon und in diese Situation sagt Jesus nach August Fehn, kehr nun um. Kehr nun um. Jesus gibt uns einen Ausweg. Jesus gibt uns immer wieder die Möglichkeiten zur Umkehr. Einsicht führt zu Wiederherstellung. Aber wenn wir beharren darauf, dass wir diese Wege weitergehen, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind, dann ist es selbstgewählter Untergang. Dann sind es unsere Entscheidungen, die uns wegnehmen von Gott. Und die Frage für uns hier ist, wo gibt es bei dir falsche Kompromisse? Wo strebst du nach einem Glauben leid, scheinbar mit vollem Geschmack, aber komplett ohne diese anstrengenden Ansprüche? Welche Bereiche spricht Jesus in deinem Leben an heute Morgen, wo du weißt, dass da etwas nicht richtig läuft? Wo du weißt, dass du falsche Kompromisse machst? Wo du weißt, dass es eigentlich anders aussehen sollte? Kehr nun um. Abendmahl ist die richtige Zeit dafür, das zu tun. Wir feiern heute Abendmahl. Und auch das Gespräch nach dem Gottesdienst, das du hier hast, und das Gebet, das wir anbieten, auch das ist die richtige Gelegenheit an jedem Sonntag, um das zu tun, wozu Jesus uns herausfordert, wenn wir auf falschen Wegen unterwegs sind. Kehr nun um. Und so nehmen wir als zweite Herausforderung mit, Halte an Jesus fest und vermeide den Weg falscher Kompromisse. Und dann finden wir die Zusage. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Das verborgene Manna. Manna war ja das Brot, das Gott den Israeliten gegeben hat, als sie in der Wüste unterwegs waren. Das, was sie zum Leben benötigt haben. Und im 5. Buch Mose sagt er, in Kapitel 8, er wollte dich erkennen lassen, das sagt Mose zu dem Volk, er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Das ist das verborgene Manna. Das Wort Gottes, das wir brauchen, um leben zu können. Das Wort Gottes, das wir ernst nehmen sollen. Das in unserem Leben die Richtschnur sein soll. Wir brauchen dieses Manna, um leben zu können. Und jetzt braucht er noch zwei Bilder. Hier nimmt er den weißen Stein. Und ich denke, es ist ein Gerichtsbild, das spricht sehr vieles für. Der weiße Stein wurde von Geschworenen an den Angeklagten überreicht, wenn er freigesprochen wurde. Ein Freispruch, symbolisch überreicht durch einen weißen Stein. Vor dem weltlichen Gericht wurden die Christen angeklagt und verurteilt. Aber bei Jesus werden sie freigesprochen. Bei Jesus werden wir freigesprochen. Wir haben Vergebung und Erlösung bei Christus, wenn wir an ihm festhalten. Und dieser weiße Stein ist verbunden mit einem neuen Namen, eine neue Identität. Das Alte ist vergangen, heißt es, Neues ist geworden. Diesen Namen, dieses neue Du, das kennt nur Jesus wirklich, weil er es dir geschenkt hat. Er hat dir dieses neue Leben gegeben. Er kennt dich durch und durch. Und nur er hat Anspruch über dich, denn nur wenn man einen Namen kennt, hat man Anspruch auf eine Person. Sonst kann man ihn gar nicht beschreiben. Nur mit dem Namen hat man Anspruch. Jesus hat Anspruch auf dich. Und bei ihm hast du Freiheit und Vergebung. Halte an Jesus fest. Ob es Druck von außen ist oder ob es die Versuchung ist, falsche Kompromisse zu gehen. Halte an Jesus fest und kehr um, wo du diesen Weg verlassen hast. Amen.